Deutschlandfunk, der Tag.
Die Botschaft von Joe Biden, die klingt eigentlich ganz klar.
Russia will not prevail in war. Ukraine will prevail and will continue to stand by you every step of the way.
Russland wird sich nicht durchsetzen, sondern die Ukraine. Und wir werden weiter Schritt für Schritt an ihrer Seite sein. So hat es der US-Präsident gesagt bei seinem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj in Washington. Selenskyj nimmt ein Milliardenpaket mit nach Hause. Darum ist es logisch, dass er sich dankbar zeigt.
And we are grateful to America for supporting Ukraine.
Aber in wichtigen Punkten nimmt Volodymyr Selenskyj auch eine Enttäuschung mit von seinem Washington-Besuch. Beleuchten wir gleich in aller Ruhe aus US- und ukrainischer Perspektive. Und wir sortieren weiter nach dem Eklat im Thüringer Land gestern. Wenn das so weitergeht, dann wird jetzt künftig vielleicht ständig der Verfassungsgerichtshof angerufen. Was heißt das und geht das überhaupt? Und welche Rückkopplungen gibt es zwischen dem Chaos gestern in Erfurt und einem möglichen Parteiverbotsverfahren gegen die AfD? Das gucken wir uns mit der Verfassungsrechtlerin Jelena von Achenbach von der Uni Erfurt an. Und all das machen wir heute, am 27. September 2024, nirgendwo anders als im Podcast Der Tag. Ich bin Sandra Schulz, schön, dass ihr dabei seid. Hi. Wen Kamala Harris da wohl meint, wenn sie über Leute in ihrem Land spricht, die die Ukraine zwingen wollen, auf Gebiete zu verzichten.
There are some in my country who would instead force Ukraine to give up large parts of its sovereign territory.
Harris sagt dann noch, dass sie das für sehr gefährlich hielte. Und ich kann gleich mal unsere USA-Korrespondentin Doris Simon in Washington fragen, hat Harris den Namen Donald Trump dann noch in den Mund genommen oder hat sie das so stehen lassen?
Nein, das musste sie auch gar nicht, weil jeder wusste, wen Harris meinte, nämlich Donald Trump. Sie hat dann nur noch ergänzt, dass diese Leute keine Friedensvorschläge machten für die Ukraine, sondern Vorschläge für eine Kapitulation des Landes. Und sie wusste ja auch, dass Volodymyr Selenskyj, der ukrainische Präsident, sich darum bemüht, einen Termin bei Donald Trump zu bekommen. Das war zu diesem Zeitpunkt, stand das noch nicht fest. Jetzt steht es ja fest. Das wird in Kürze sein. Und wahrscheinlich wollte sie ihm das auch nicht schwieriger machen, weil natürlich niemand weiß, ob nicht ab Januar ein Republikaner, ob Donald Trump dann wieder im Weißen Haus sitzt. Und natürlich muss der ukrainische Präsident dann auch mit ihm sprechen.
Und das nehmen wir alles genauer auseinander. Doris, dich habe ich jetzt schon vorgestellt. Außerdem mit hier in unserer Runde ist Peter Sawicki, unser Korrespondent in Warschau, einer unserer Ukraine-Experten, der zuletzt auch wieder ins Land reisen und von dort berichten konnte. Peter, vielleicht, wenn wir mal weggehen von Trump. Selenskyj ist unterwegs in den USA, hat geworben für seinen sogenannten Siegesplan. Hat er jetzt gestern im Gespräch mit Joe Biden und Kamala Harris getan. Aber was genau der Plan ist, das wissen wir nach wie vor nicht so genau, oder?
Na, wir kennen den Wortlaut bisher nicht, wenngleich jetzt rund um diese Reise mehr Details bekannt geworden sind. Erstmals hat Selenskyj diesen Plan skizziert vor etwa einem Monat in Kiew. Da war ich dann auch tatsächlich vor Ort. Das war eine große Pressekonferenz von Selenskyj für ukrainische internationale Medien, was es so in der Form nicht so oft gibt. Und da hat er 2 Stunden lang Rede und Antwort gestanden. Und zusammenfassend kann man sagen, hieß es damals, dass mit diesem Plan Russland mit militärischen, politischen und wirtschaftlichen Mitteln zum Einlenken gezwungen werden soll, an den Verhandlungstisch gezwungen werden soll. Und damals hatte Selenskyj auch gesagt, dass Joe Biden und Kamala Harris, aber auch Donald Trump ihn zuerst sehen sollen, weil die USA letztlich ja der wichtigste Unterstützer der Ukraine bleiben. Mittlerweile weiß man, dass dieser Plan 5 Punkte inhaltlich enthalten soll. Darüber hinaus gibt es auch dieses Narrativ eben, dass es um einen Sieg gehen soll der Ukraine. Das hat übrigens auch Joe Biden so formuliert jetzt im Gespräch, also dass die Ukraine siegen soll. Inhaltlich hieß es damals schon, dass die Offensive der Ukraine auf russischem Gebiet in Kursk eine Rolle spielen soll. Und klar dürfte auch sein, dass ein entscheidender Punkt dieses Plans sein soll, dass die Ukraine ja dann doch westliche, konkret US-Raketen gegen russische Ziele im Hinterland benutzen dürfen soll, was ja bisher die USA nicht zugesagt haben. Und auch ein wichtiger Punkt aus Sicht der Ukraine, ein kontroverser sicherlich für den Westen, es soll eine Einladung der Ukraine in die NATO geben. Ganz konkret, ganz offiziell. In jedem Fall oder zumindest sollen es Sicherheitsgarantien sein, die dann eben sicherstellen sollen, dass die Ukraine künftig nicht von Russland angegriffen wird. Und diese beiden Punkte sind sicherlich die kontroversesten aus Sicht des Westens. Und das ist vielleicht einer der Gründe, warum das bisher ja im Wortlaut noch nicht bekannt geworden ist, was da genau drin steht, worauf man sich da zusammen einigen will, aus Sicht der USA und eben aus Sicht der Ukraine.
Und Doris, damit sind wir jetzt eigentlich auch schon wieder zurück bei dir. Also was Selenskyj nicht bekommen hat, das hat Peter gerade schon kurz angedeutet. Was nimmt er denn mit nach Hause?
Joe Biden hat jetzt noch einmal militärische und finanzielle Hilfen in Höhe von etwas weniger als 8 Milliarden $ zugesagt. Und das Geld ist auch da. Das ist der letzte Teil von Mitteln, die der US-Kongress bereits bewilligt hat. Beim Militärischen, da geht es um Langstreckenmunition, da geht es um eine Patriot-Batterie zur Verteidigung gegen Luftangriffe. Es geht um Drohnen, um Gleitbomben und um eine verstärkte Ausbildung ukrainischer Piloten durch die amerikanische Air Force. Was eben fehlt, das ist genau das, was die Ukrainer schon so lange wollen, nämlich die Erlaubnis, die Waffen, die sie bereits haben, weit auch in Russland einsetzen zu können und darüber hinaus noch sehr viel mehr von diesen Langstreckenwaffen zu bekommen. Und das ist insofern einerseits nicht verwunderlich. Es gibt natürlich die Sorge hier, in Washington hat es immer gegeben, den Konflikt mit Moskau zu eskalieren. Da steht ja die Drohung eines erleichterten Atomwaffeneinsatzes durch Wladimir Putin im Raum. Gleichzeitig gibt es im Kongress, wo insgesamt die Zahl der Unterstützer stark abgenommen hat für die Ukraine, aber da gibt es immer noch in beiden Parteien Gruppen, die sich sehr stark engagieren für die Ukraine und die gestern nochmal gesagt haben, gebt es frei, gebt den Ukrainern endlich die Mittel, die sie brauchen, um erfolgreicher zu sein.
Und Peter, wie viel oder auch vielleicht wie wenig bringt das dann der Ukraine?
Ja, ich glaube, man muss wirklich nochmal hervorheben, wie wichtig es aus Sicht der Ukraine wäre, diese Freigabe zu erteilen, russische Ziele im Hinterland angreifen zu dürfen, oder besser gesagt zum Gegenangriff gehen zu dürfen, weil die Ukraine sich ja nach wie vor verteidigt. Denn das soll ja einerseits diese massiven russischen Luftangriffe zum Beispiel auf Städte unterbinden, auf Kharkiv beispielsweise, aber auch auf andere Städte, wo ja diese tonnenschweren Gleitbomben von russischen Kampfjets abgeworfen werden und die eigentlich nicht mehr abgefangen werden können, sobald sich diese Bomben in der Luft befinden. Das heißt, man muss entweder die Kampfflugzeuge oder zumindest eben die Flugplätze zerstören oder zumindest beschädigen. Und damit hängt auch zusammen die russische Offensivkapazität, weil diese Gleitbomben auch an der Front eingesetzt werden. Also beispielsweise die Stadt Pokrowsk im Westen der Region Donetsk in der Ostukraine, die eines der Hauptziele derzeit Russlands ist, wo Russland sich seit Wochen und Monaten Schritt für Schritt vorwärts bewegt und so langsam aber sicher auf die Stadt vorrückt. Da spielen diese Gleitbomben eine zentrale Rolle, weil die eben auch auf die ukrainischen Stellungen, auf die ukrainischen Schützengräben abgeworfen werden und dann folgen Infanterieeinheiten, die Panzer und so weiter. So, das heißt, Russland würde dadurch wirklich geschwächt werden und das ist wirklich das Entscheidende, was derzeit fehlt. Natürlich spielt es qualitativ eine Rolle, wenn eine weitere Flugabwehr Batterie des Systems Patriot geliefert wird, wenn Drohnen geliefert werden, auch Gleitbomben, wie Doris gesagt hat, auch von Seiten der USA jetzt an die Ukraine, was die Ukraine wird einsetzen können für sich. Aber das ist eher so eine Art Akuthilfe, vielleicht etwas mehr als der Status quo, aber dieser entscheidende Durchbruch in Sachen Militärhilfe, der fehlt für die Ukraine aus den eben genannten Gründen jetzt ebenfalls, zumindest jetzt noch.
Doris, du hast die Motivation auch gerade ja schon ein bisschen aufgefächert aus US-Sicht, also aus Sicht der US-Regierung. Aber wenn wir jetzt auf die Perspektive schauen, Herbst, Winter, es wird jetzt quasi jeden Tag ein Tacken spannender vor den US-Wahlen. Man weiß nicht, was rauskommt. Man weiß auch nicht, wenn Harris gewinnt, wie lange möglicherweise dann auch wieder ein Lager von Donald Trump blockiert. Welche Strategie erkennst du da?
Jetzt ist ganz klar für mich bei Joe Biden, dass er im Rahmen dessen, was er derzeit bereit ist zu tun, alles wirklich versucht, um die Ukraine nochmal zu stärken vor irgendwelchen möglicherweise wann auch immer kommenden Friedensverhandlungen. Alles, was er in diesen wenigen Monaten hat. Das ist, ja, wir haben es gerade gesagt, bis jetzt eben nicht die Freigabe dieser weitreichenden Waffen. Ein Argument hier, was man auch hört aus dem Weißen Haus, ist, dass es gar nicht mehr so viele gibt von diesen Waffen hier, die man noch nachschieben könnte in die Ukraine, in den Lagern hier, und man eben für einen entsprechenden Konflikt, zum Beispiel Taiwan, China, dann sozusagen blank ziehen würde, wenn man jetzt alles an die Ukraine gäbe. Aber wir wissen ja, es gibt schon Waffen in der Ukraine, wo man nur die Freigabe erteilen müsste. Joe Biden dürfte aber auch noch was anderes im Blick haben. Es wird ja im Oktober eine Konferenz geben in Deutschland. Er hat dazu eingeladen, auf Ebene der Staats- und Regierungschefs, diese Ukraine-Kontaktgruppe mit mehr als 50 Staaten, das Rammstein-Format. Und wahrscheinlich ist hinter dem Zögern auch die Überlegung, dass der zweitwichtigste Waffenlieferant, nämlich Deutschland für die Ukraine, ja auch nicht bereit ist, eine entsprechende Freigabe zu geben, und man und viele Länder in der EU, in der NATO sich auch hinter Deutschland da verstecken. Und deswegen, wenn die USA jetzt sagen, wir geben es frei für die Ukraine zu diesem Zeitpunkt, da ein Spalt in dieser Koalition entsteht, die Joe Biden gebaut hat, die ihm auch wirklich wichtig war, zur Unterstützung der Ukraine zusammenzuhalten über all die Zeit. Und das sicher etwas ist, was er auch nicht riskieren möchte.
Und dann muss man sicherlich auch sagen, dass alle, die auf Deutschland schauen, auch schon bemerkt haben, dass Deutschland auch sehr eng immer auf die USA verweist. Olaf Scholz, der Bundeskanzler, betont das immer wieder. Alles passiert in enger Abstimmung mit unseren Partnern in den USA. Deswegen nochmal der Blick auf diese Gespräche, dieses Format dann jetzt im Oktober in Deutschland in Rammstein. Peter, was sind da die Erwartungen aus ukrainischer Sicht?
Naja, dass es dann doch noch diesen Durchbruch, zumindest bei dieser Frage der Freigabe des Beschusses russischer Ziele im Hinterland geben sollte, dürfte. Und ich bin da auch skeptisch, ob es dazu dann tatsächlich kommt. Ich bin mir nicht sicher, ob tatsächlich, wenn die USA sich jetzt doch entscheiden sollten, diese Freigabe zu erteilen, zusammen dann sicherlich auch oder möglicherweise mit Großbritannien, das ja auch Langstrecken oder zumindest Mittelstrecken Raketen bzw. Marschflugkörper ja schon geliefert hat, bisher da auch zögerlich gewesen ist, wenn das in diesem Verbund passieren würde, ob das wirklich einen Spalt treiben würde in die Koalition. Ich glaube, Olaf Scholz würde das versuchen, irgendwie so zu drehen, sozusagen als Gastgeber dann, dass er sozusagen da diese Option vielleicht mit ermöglicht hätte, und er würde sich da sozusagen eine Erklärung überlegen, warum dann Deutschland trotzdem nicht dabei wäre. So, da ginge es für die Ukraine vor allem darum, dass da insgesamt etwas dabei herauskommt, und vielleicht noch ergänzend zu der Frage, warum Joe Biden bisher da gezögert hat. Da habe ich jetzt auch nochmal zu diesem Thema Gespräche geführt, und da wurde mir zum Beispiel gesagt, dass es sehr wahrscheinlich so wäre, wenn die USA eben diese Freigabe erteilen würden, dass die Ukraine auf westliche, also auch US-Aufklärungsdaten zurückgreifen müsste, um diese Ziele im russischen Hinterland ausfindig zu machen, zu lokalisieren. Und das könnte Wladimir Putin, dem russischen Präsidenten, dann einen Anlass geben, gegen die USA, gegen die NATO zurückzuschlagen, vielleicht unterschwellig, also eine militärische Aktion unter dem Artikel 5, dem Beistaatsartikel 5. Und das sei einer der Gründe, warum Joe Biden sich bisher so schwer getan hat, eben diese Freigabe zu erteilen. Und ich stelle mir tatsächlich die Frage, warum er das jetzt kurz vor den US-Wahlen ausgerechnet dann tun sollte. Insofern gibt es sicherlich diese Erwartung der Ukraine, dass es trotzdem dazu kommt, aber ich glaube, diese Erwartungen wird man dann irgendwie dämpfen müssen. Und darüber hinaus stellt sich eben auch die Frage, wie vorhin geschildert, der dauerhaften Unterstützung. Das betrifft sicherlich auch russische Vermögenswerte. Darüber wird ja auch schon länger diskutiert, wie die dann tatsächlich zugunsten der Ukraine dauerhaft genutzt werden können. Und die Frage der Sicherheitsperspektiven, auch das eine entscheidende Frage, die noch nicht wirklich zur Zufriedenheit der Ukraine geklärt ist.
Doris, ich habe dich gerade atmen hören. Genau, reagier genau, du nochmal und sag.
Das ist genau richtig, dieser Zwiespalt. Ich möchte noch mal auf Joe Biden eingehen, diese Überlegung. Ich meine, niemand traut Wladimir Putin, nicht hier in Washington und auch nicht bei den anderen Partnern, die da engagiert sind in dieser Koalition. Und niemand weiß wirklich, was ist Drohung und wann wird es ernst. Das ist das eine. Das andere ist, Peter, du sagtest ja, du weißt auch nicht, was Joe Biden noch dazu bewegen würde, angesichts der von dir geschilderten weiteren Argumente eben nicht die Freigabe zu erteilen. Ich kann mir nur ein einziges Argument vorstellen. Joe Biden hat jetzt noch gut 3,5 Monate, knapp 4 Monate im Amt. Und die Ukraine zu unterstützen, das war immer so ein Herzensding für ihn. Ich kann mir höchstens vorstellen, dass wenn es zu einer Freigabe kommt, dass er jetzt noch Zeit braucht, dass er möglicherweise die Konferenz in Deutschland irgendwann zwischen dem 10. und 12. Oktober dafür nutzen wird, um nochmal mit allen zu reden und Dinge, wie du sie eben geschildert hast, wie Deutschland sich dann verhalten könnte, das bis dahin in irgendeiner Form vielleicht klarzuziehen. Das ist nur hypothetisch, um dann am Ende der Ukraine doch diese Möglichkeit zu eröffnen. Aber wie gesagt, das ist eine Möglichkeit, es kann gut sein, dass es genau anders kommt.
Ihr beiden, vielen Dank für den Austausch. Dankeschön an Doris Simon in Washington und vielen Dank auch an Peter Sawicki in Warschau. Ich habe ein Gefühl, dass wir uns bald wieder hören werden. Dankeschön, bis hierhin.
Ich bitte darum, dass die Mikros abgestellt werden, damit ich nicht ständig unterbrochen werde.
Er wollte der Alterspräsident das Mikro abstellen. Das gab es zu schlimmsten Kommunistenzeiten.
Der Alterspräsident im Thüringer Landtag, Jürgen Treutler, AfD, war das gestern. Und der CDU-Spitzenmann Mario Vogt heute Morgen im Deutschlandfunk-Interview. Hat übrigens auch nicht geklappt mit der Mikroabdrehbitte. Debakel, Spektakel, Eklat. Heftige Labels hat es ja viele gegeben. Wie chaotisch das gestern gelaufen ist im Thüringer Landtag, das haben Josephine und Henry hier im Podcast gestern ja schon ausführlich auseinandergenommen. Die AfD streitet sich da mit allen anderen Fraktionen um die absoluten Basics, um die Geschäftsordnung des Landtags. Also es geht da überhaupt noch nicht um jetzt wirklich Politik für das Land in der Sache, sondern es geht jetzt als allererstes um die Frage, wer künftig an der Spitze des Landtags stehen soll, als Präsident, als Präsidentin und welche Regeln da gelten. Das muss jetzt der Verfassungsgerichtshof in Weimar entscheiden. Und weil da rund um diesen Eklat jetzt auch viele juristische Fragen rumschwirren, haben wir Professorin Jelena von Achenbach zum Interview eingeladen, Verfassungsrechtlerin an der Uni Erfurt. Herzlich willkommen hier im Podcast der Tag.
Hallo.
Ich muss eins vorweg schicken. Wir zeichnen dieses Gespräch jetzt am Nachmittag auf, damit wir den Tag wie immer frisch um 17 Uhr in dieses Internet stellen können. Deswegen wissen wir jetzt leider noch nicht, wie das Gericht entschieden hat oder entscheiden wird. Da seid ihr beim Hören dann heute Abend vielleicht schon schlauer. Aber worum es geht, das kann man trotzdem ganz gut aufdröseln. Das klingt ja ein bisschen klein-klein, ein Streit um die Geschäftsordnung zum Landtagspräsidenten oder die Präsidentin. Um welche Verfassungsfragen, um welche Verfassungsgüter geht es da?
Ja, es geht erstmal ganz zentral darum, dass sich der neu gewählte demokratische Landtag als demokratisches Organ sozusagen in Arbeit setzen kann, seine Tätigkeit aufnehmen kann. Und das setzt zunächst mal voraus, dass alle zusammenkommen, dass festgestellt wird, dass alle da sind, alle gewählten Abgeordneten, und dass dann erste Schritte gemacht werden, um eine Sitzungsleitung einzusetzen, um zu dokumentieren, was da passiert durch Schriftleitung etc. Und diese Aufgabe kommt sozusagen nach der geübten parlamentarischen Praxis zunächst dem Alterspräsidenten zu, diese Sitzung zu eröffnen und zu leiten. Und das ist eben ein AfD-Mann, der älteste Abgeordnete ist. Und der hat diese Sitzung gestern geleitet, beziehungsweise was er eigentlich gemacht hat, ist in einer chaotisierenden, spektakelhaften Form zu verhindern, dass der Landtag seine Arbeit tatsächlich aufnimmt. Er hat eine lange, schwadronierende Rede gehalten, die im Wesentlichen schon darauf Bezug genommen hat, dass die AfD ja die demokratischste Kraft und mit einem unmittelbaren Vertretungsanspruch für den Volkswillen ausgestattet sei. Und er hat andere Abgeordnete nicht reden lassen. Er wollte ihnen das Wort eben gar nicht erteilen. Anträge, die gestellt worden sind, die auch sozusagen die Verwirklichung ja, Teilhaberechte der Abgeordneten sind, aller Abgeordneten, die hat er nicht zugelassen.
Aber jetzt sagt auf der anderen Seite die AfD ja, wir sind stärkste Kraft geworden. Das ist parlamentarische Tradition, dass die stärkste Fraktion eben auch die Parlamentsspitze, also den Präsidenten oder Präsidenten des Landtags stellt. Das spielt dann gar keine Rolle?
Die Parlamentsübung ist erstmal tatsächlich so vorhanden, dass die stärkste Fraktion den Landtagspräsidenten, die Landtagspräsidentin stellt. Aber man muss schon die Rechtsfrage stellen, welche Regeln denn jetzt für diesen ersten, diesen Auftakt des neuen Parlaments eigentlich gelten. Und es ist nicht so, dass das Parlament an die alte Geschäftsordnung des 7. Landtags gebunden ist, sondern es ist ein neues Parlament und es gibt sich selber Regeln. Der Parlamentsbrauch geht dahin, dass man die alte Geschäftsordnung anwendet. Und das ist auch im Konsens möglich. Aber auch aus dieser alten Geschäftsordnung des 7. Landtages gibt es keinen Anspruch darauf, dass jetzt die AfD tatsächlich, dass ihr Kandidat, ihre Kandidatin tatsächlich gewählt wird. Denn das ist eine Wahl. Und eine Wahl ist eben kein Pflichtakt, sondern das ist eine freie Entscheidung der Abgeordneten. Und ob sie jetzt einen AfD-Kandidaten, eine AfD-Kandidatin wählen wollen, das ist eben ihre eigene Gewissensentscheidung. Und das Interessante ist ja auch, dass wir gestern bis zu diesem Wahlakt überhaupt nicht vorangeschritten sind oder der Landtag nicht dahin gekommen ist, weil im Grunde die Frage, was jetzt für Regeln dafür angewendet werden sollen, schon so umstritten war und sich die AfD da eben auf eine Rechtsauffassung gestützt hat, die wahrscheinlich nicht tragfähig ist, nämlich dass es eine Pflicht gibt, in dieser Verfahrensweise, wie der Alterspräsident es gemacht hat, zu verfahren. Und dass die Mehrheit eine Änderung der Regeln und ein anderes Verfahren wollte, das hat er schlichtweg ignoriert. Und damit hat er sich auch über das Selbstorganisationsrecht und eben auch das Mehrheitsprinzip im Parlament hinweggesetzt.
Obwohl genau das ja eben der Verwaltungsgerichtshof jetzt entscheiden soll. Und da ist dann aber eben auch die praktische Frage, Sie haben es gerade gesagt, also es ist ja noch nicht mal zu dieser Wahl der Landtagspräsidentin oder des Präsidenten gekommen, weil man sich da schon nicht auf die Regeln einigen konnte. Es geht jetzt um die Frage, ob ein Antrag, den CDU und BSW gestellt haben, ob der abgestimmt werden muss. Also wenn so kleinteilige Entscheidungen dann permanent auch von dem obersten Verfassungsgericht des Landes entschieden werden müssen, das kann ja im Prinzip jeden Tag oder jeden zweiten Tag passieren. Was bedeutet das dann für die parlamentarische Arbeit?
Das Parlament ist auf ein Regelwerk angewiesen, um arbeitsfähig zu sein. Und jemand kann, also das Parlament kann nicht einfach in einem wilden, chaotischen Prozess zum Beispiel Gesetze erlassen, parlamentarische Kontrolle gegenüber der Regierung ausüben. Da entstehen immer wieder Auslegungsfragen, da entstehen Fragen, wer hat jetzt das Vorschlagsrecht für was? Da gibt es Bräuche, da gibt es Regeln, die aber eben immer auch bestimmte Auslegungsspielräume offen lassen. Grundsätzlich funktioniert parlamentarische Arbeit dann gut, wenn die parlamentarischen Akteure, die Fraktionen und die Abgeordneten und auch die Funktionsträger sowie der Parlamentspräsident und die parlamentarischen Geschäftsführer wollen, dass eine demokratische Willensbildung im Parlament tatsächlich erfolgreich stattfindet, dass da also gearbeitet werden kann. Wenn aber das Ziel gar nicht ist und die sich verdichtende Vermutung ist, dass das Ziel der AfD eben nicht ist, einen funktionierenden Parlamentarismus zu haben, sondern gerade das Gegenteil, dysfunktionale staatliche Institutionen. Dann, wenn also sozusagen dieser Grundkonsens und diese Grundkultur nicht gelebt wird, dass man gemeinsam Parlamentarismus zum Leben bringen will, dann wird das alles sehr konflikthaft. Und da sind dann auch so die Grenzen dessen, was man mit dem Recht eben durchsetzen kann, mit dem Regelwerk. Und da muss man ständig vor das Verfassungsgericht ziehen. Und das politisiert dann ja auch gewissermaßen oder zieht immer wieder das Verfassungsgericht ins Spiel. Und das setzt auch so ein Gericht stark unter Druck. Und die AfD wird dieses Gericht unter Druck setzen.
Das Szenario, das wir jetzt gestern gesehen haben in Erfurt, das ist von Fachleuten ja vorhergesagt worden. Also für diesen Fall, der jetzt ja da ist, dass die AfD die stärkste Kraft geworden ist bei der Wahl. Diese Warnung und auch andere Warnungen eben vor Fällen, vor Situationen, in denen das jetzt rechtsstaatlich, demokratisch zum Schwur kommt, da gab es eine ganze Reihe von. Was könnte da jetzt als nächstes kommen?
Ja, zunächst mal muss jetzt der Landtag in Arbeit kommen. Und es gab in der Tat vor der Wahl schon Diskussionen darüber, ob das vielleicht besser wäre, die Geschäftsordnung zu ändern. Der Bundestag hat zum Beispiel seine Geschäftsordnung für die Neukonstituierung nach Wahlen geändert. Da wurde nämlich nicht mehr der Alterspräsident zur Sitzungs- oder der älteste Abgeordnete zur Sitzungsleitung der ersten Sitzung berufen, sondern man hat die Geschäftsordnung geändert und hat den dienstältesten Abgeordneten zum sitzungsleitenden Alterspräsidenten sozusagen berufen. Man kann die Regeln ändern. Ob das jetzt alle Konflikte mit der AfD sozusagen aus dem Weg geräumt hätte, da bin ich sehr skeptisch. Denn auch eine Regelung, wie sie diskutiert worden war, dass der Landtagspräsident aus der Mitte des Landtags gewählt wird, ob das jetzt nicht auch konflikthaft gewesen wäre, weil die AfD gesagt hat, wo wir sind, ist die Mitte. Das ist jetzt schwer zu sagen. Ja. Also es wird jetzt so weitergehen, dass der Verfassungsgerichtshof heute entscheidet, voraussichtlich, und morgen eben die nächste Sitzung stattfindet. Aber ob sich jetzt die AfD, also ihr Mann im Amt des Alterspräsidenten, auch an einen solchen Ausspruch hält, wenn sie ihn denn für falsch hält, das ist nicht vorauszusagen. Und darin liegt natürlich gerade wieder eine der Gefahren im Umgang mit einer solchen Kraft, dass man sich eben nicht darauf verlassen kann, dass sie dann einen solchen Richterspruch auch akzeptiert.
Bestreitet die AfD natürlich, bezeichnet sich selbst immer wieder als stabile demokratische Kraft. Ich wollte mit Ihnen aber noch auf was anderes raus. Die Frage nach, was für Fälle, was für Situationen zeichnen sich da möglicherweise am Horizont noch ab. Wenn wir dran denken, Sie haben es mir vorhin gesagt, dass da am Verfassungsgerichtshof, der ja jetzt entscheiden muss, in gar nicht allzu ferner Zukunft auch mehrere Richterinnen und Richter ausscheiden und da ja dann die Sperrminorität der AfD ins Spiel kommt.
Genau, die AfD hat ja dieses Mindestquorum von einem Drittel der Landtagssitze, mit dem sie quasi alle Entscheidungen mehr oder weniger ja blockieren kann, wo der Landtag zwei Drittel der Stimmen braucht. Und das trifft auf eine Reihe von Wahlvorgängen insbesondere zu, nämlich die Wahl von Landesverfassungsrichterinnen und Landesverfassungsrichtern, aber auch zur Wahl der Mitglieder des Landesrechnungshofs und zur Wahl der Mitglieder des Richterwahlausschusses, also die Kontrollinstitutionen gegenüber den staatlichen Institutionen sind hier besonders im Fokus. Ja, und die AfD kann jetzt ihre Sperrminorität nutzen, um durchzudrücken, dass ihre Kandidatinnen und ihre Kandidaten auch in das Landesverfassungsgericht, in den Landesverfassungsgerichtshof gewählt werden. Jedenfalls müssen sich die anderen Kräfte darauf einstellen, dass die AfD da Einfluss geltend macht. Und das wird sehr schwierig. Und die Erfahrung mit solchen autoritär-populistischen Kräften in anderen Ländern macht ja deutlich, dass die nicht unabhängige, neutrale und an Recht und Gesetz orientierte Kandidatin in die Verfassungsgerichte bringen wollen.
Ja, wobei da natürlich auch die Rückkopplung wichtig ist oder man es einfach der Vollständigkeit halber auch nochmal dazu sagen muss. Alle anderen Richterinnen und Richter brauchen dann eben auch die Mehrheiten aus dem Landtag, wo politische Köpfe, wo Politikerinnen und Politiker sitzen, dann eben aus den anderen Parteien. Also dieses Wechselspiel kommt da ja dann auch immer noch rein. Ich wollte noch zum nächsten Punkt weitergehen, der jetzt auch wieder aktuell zur Diskussion steht. Also als Reaktion auf dieses Chaos gestern gibt es jetzt wieder Stimmen, die sich für ein AfD-Verbotsverfahren stark machen. Also da ist der bisherige thüringische Innenminister Georg Mayer einer. Es gibt den CDU-Bundestagsabgeordneten Marco Wanderwitz. Ändert sich juristisch durch das Chaos von gestern jetzt irgendwas rund um diese Frage nach einem AfD-Verbotsverfahren?
Ich glaube, so unmittelbar nicht. Wir haben gestern einen sehr unschönen Tag erlebt und wir wissen auch nicht genau, wie es weitergeht. Aber man braucht schon strukturelle Gefährdungen, strukturelle Probleme, die sich nicht in einem Einzelvorgang erschöpfen. Es ist aber so, dass die repräsentative Demokratie in ihrem Kerngehalt und dazu zählt ein funktionierender Parlamentarismus, also funktionsfähige Landtage auch, dass das zu den Schutzgütern der freiheitlichen demokratischen Grundordnung zählt und dass die AfD jedenfalls hier Anschauungsmaterial schon mal gegeben hat, dafür, dass sie daran nicht wirklich interessiert ist. Jetzt haben wir es derzeit auch noch mit einem Streitfall zu tun, verfassungsrechtlich, was da jetzt gestern tatsächlich passiert ist und ob das so in Ordnung war und was jetzt tatsächlich das verfassungsgemäße Verhalten gewesen wäre. Das wissen wir noch nicht. Insofern kann man jetzt noch nicht sagen, das ist jetzt der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Aber ich denke, dass es wichtig ist, die Arbeit der Parlamente und auch die Arbeit der AfD und die Tätigkeit in den Parlamenten und auch in parlamentarischen Ämtern mit im Blick zu behalten und das auch zu einer etwaigen Materialsammlung, die für ein solches Verbotsverfahren ja notwendig ist, hinzuzufügen. Allerdings muss man schon sagen, dass die Probleme, die man jetzt mit der AfD im Landtag in Thüringen und wahrscheinlich auch in anderen Landtagen, die jetzt neu gewählt worden sind, hat und haben wird, ja, die kann man wohl mit einem Parteiverbotsantrag nicht wirklich aus der Welt schaffen. Denn man hat es jetzt eben mit dieser Konstellation zu tun und ein solcher Verbotsantrag dauert und ist in seinen Erfolgsaussichten unsicher. Also man wird sich die nächste Zeit, die nächsten Jahre mit der AfD in den Parlamenten in dieser Stärke und auch in ihrer Aggressivität und ihrem Chaospotenzial doch beschäftigen müssen, politisch.
Professorin Jelena von Achenbach von der Uni Erfurt, heute hier zu Gast bei der TAG. Dankeschön.
Gern.
So, und das war es auch schon fast. Aber eine Nachricht erreicht uns hier gerade noch zu einem der Themen dieser Woche. Nach dem Rückzug der Grünen Spitze von Ricarda Lang und Omid Nuripur ist jetzt klar, dass Franziska Brandner und Felix Banatschak kandidieren wollen als neue Parteivorsitzende, ist hier gerade noch reingelaufen in unsere Timeline, in unsere Nachrichtenagenturen. Und ja, eine Wahl in Österreich gibt es auch noch am Wochenende. Wie das in Thüringen weitergeht, sind wir auch alle sehr gespannt. Und das Allerwichtigste hört ihr am Montag dann wieder von uns zusammengefasst hier im Podcast der TAG. Heute im Team waren Bettina Klein, ich bin Sandra Schulz. Dankeschön fürs Hören und bis bald. Tschüss.